Ich sag Halleluja. Endlich, endlich. Das war ja nicht zu ertragen, gerade die Flaggen und die Penalties, die du angesprochen hast gerade, Daniel. Wir reden ja über das Game Day Central Office in New York, was sich involvieren kann. Und dann während des Spiels, ich glaube, das ist, was du meinst, dass dann auch dem Schiedsrichter sozusagen ins Ohr flüstert, Junge, dein Roughing the Passer oder Kicker, das war unter aller Sau, nimm die Flagge mal weg.
Der Schwan hat mir die Worte aus dem Mund genommen. Ne? Also ich hätte auch gesagt, es war schon immer. Da gibt es eine ganz alte College-Statistik. 23,4% glaube ich, ist Special Team eines Football-Games. Das ist fast ein Viertel des Spiels. Das heißt, natürlich, wenn du einen Linebacker hast, der auch longsnappen kann, dann ist der sehr, sehr viel wert.
Chiefs. Soll ich dir wehtun, Daniel? Kansas City Chiefs, my friend.
Gerne.
Also das war letztes Jahr auf Messers Schneide. Ich glaube, da, ich habe es mir notiert. 7 games with 7 or fewer points gewonnen. 10 Spiele. Nailbiter in Baltimore. 4. und 16 mit 48 Sekunden gegen Cincinnati. Pass Interference Call. Erlaubt ihnen in Field Goal Range zu kommen, das Spiel zu gewinnen. Gegen Atlanta, Woche danach. Red Zone, 2 Stops. Davon ein kontroverser Pass Interference Call. Ich habe mir das notiert, Daniel.
Nur für dich.
Das hat er sich aufgeschrieben. Woche 9, Buccaneers Overtime-Win mit einem Cointoss gewonnen, deswegen haben sie den Overtime gewonnen. Denver Woche 10, blockt Field Goal. Dann lass sie nur die Hälfte von diesen Dingern nicht gewinnen. Und dann sind sie gerecht zurechtgestutzt, wo sie eigentlich hingehören. Weil die fetten Jahre sind nach meiner Meinung vorbei und die haben auf Kredit gelebt letztes Jahr. Und nochmal, es kann eben schwindelig als Kansas City-Fan werden, wenn man nur bedenkt, dass sie die Hälfte davon auch verlieren hätten können.
Footballerei hautnah. Der deutsche NFL Deep Talk.
Moin, moin und herzlich willkommen. Das ist die erste Folge von Footballerei hautnah, unserem ganz neuen Format. Ich bin Daniel und ich bin sozusagen nicht auf dem Cover drauf, aber ich freue mich sehr, dass die wirklich zwei prominenten Gäste, die ich hier habe, die uns durch die kommende NFL-Saison führen werden, die ein Topspiel pro Woche analysieren werden, die durchgehen werden, was für Themen aktuell da sind und zwar aus einem anderen Blickwinkel als wir Pseudo-Experten das manchmal machen würden, sondern die haben richtig Ahnung von Football. Erstmal freue ich mich, Schuan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüße euch. Da wartet ja eine Mammutaufgabe auf uns. Ich freue mich wahnsinnig, dass Football wieder losgeht und bin total happy, dass wir das hier machen können. Macht Spaß und ich freue mich wahnsinnig, auch mit Martin was zu machen, mit Martin Hanselmann.
Genau, die zweite Person, die sehr großer Experte ist. Und ich habe gleich was vor. Wir werden euch gleich vorstellen, aber da ein kleiner sozusagen ja Wink dazu. Martin Hanselmann, du warst, glaube ich, noch nie so richtig in der Footballerei. Ich freue mich sehr, dass du jetzt Teil der Footballerei bist und uns dieses Jahr sehr, sehr viel mit deinem Footballwissen über die NFL erklärst.
Ja, ich bedanke mich erstmal für die Ehre, dass ich dabei sein darf. Und ich, ne, wenn du dann mit dem Coach Schuan sowas machen darfst, dann ist es ja einfach eine große Ehre. Und ja, ich freue mich drauf auf das Projekt und freue mich auch darauf, viel NFL analysieren zu können.
Super, das finde ich schön. Ich wollte nämlich, bevor ich euch vorstelle, habe ich gedacht, ihr kennt euch beide seit Jahrzehnten und es gibt doch gar nichts Besseres. Also wenn ich Schuan vor der Sendung schon höre, dann frotzelt er so ein bisschen über Martin und Martin freut sich über Schuan. Schuan, stell dir doch mal uns, deinen Freund, deinen Kollegen, deinen Rivalen vielleicht doch mal Martin Hanselmann vor. Was zeichnet den aus? Wieso ist der so ein krasser NFL-Experte?
Ja, das werden wir mal rausfinden, ob er ein krasser NFL-Experte ist. Aber auf jeden Fall ist er ein Football-Experte und jemand, der für mich ein Begriff seit Jahrzehnten ist. Jemand, der in der als Bundestrainer aktiv war, der bei den Franken Knights damals lange war in Rothenburg. Jemand, der eigentlich immer da war, der immer auf ich erinnere mich noch, World Games, die habe ich dann im Stream verfolgt. Da war er dann an der Seitenlinie. Und so ist er jemand, der sich mir eingebrannt hat. Jemand, der auch sehr nett rüberkommt und das war er dann auch, als wir uns dann getroffen haben vor Jahren und für mich einer, der auch nicht nur auf dem Platz und X und O's, sondern jemand auch, der mit dem ich mich sehr lange und sehr oft ausgetauscht habe über den deutschen Football zum Beispiel und die Situation und Dinge und es macht so einen Spaß, wenn man da so Ideen bounced, hin und her bounced und Martin ist für mich jemand, der verkörpert auch den deutschen Football, ist dabei seit längerer Zeit, hat alles gemacht. Und ist jemand, der ist jemand, auf den ich mich auch zurücklehnen kann und sagen kann, okay, Martin, gib mir mal einen Tipp oder hilf mir mal in diesem Fall. Ich habe ein paar Mal schon mit ihm gesprochen über Dinge, die mich betrafen. Also jemand, der im Football für mich eine absolute Koryphäe ist und auch wertvoll für den deutschen Football. Und deswegen bin ich happy, dass ich jetzt mit ihm auch mal ein Projekt zusammen machen kann.
Genau, Martin, du hast natürlich die schönen Worte von Schuan gehört. Jetzt die Frage, stell uns doch einmal Schuhan vor? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Experte?
Ja, der Schuhan ist natürlich ein ganz großer Football-Experte hier in Europa mit wahnsinnig viel Erfahrung und die so auf die Bühne getreten über die NFL Europe, also erst Berlin und dann NFL Europe, ist Schuhan einfach jemand, der die Expertise des American Football ja hat. Er hat dann, was ich weiß und was so für mich rüberkam, hat er praktisch so als National Coach die große Rolle in der NFL Europe gespielt für uns alle. Und ich erinnere mich immer wieder an eine Szene, wo wir zusammengearbeitet haben für die NFL Europe, so ein Flag Camp. Erinnerst du dich noch, Schuhan? Und da habe ich von ihm wahnsinnig viel auch gelernt, wie er mit Kids umgeht, wie er mit Spielern umgeht, wie natürlich er ist. Und das finde ich eben am Schuhan sehr, sehr erfrischend, dass er selbst so wie er ist, so authentisch, so geht er auch mit seinen Spielern um. So coacht er und das hat mich begeistert am Schuhan schon immer, seit ich ihn kenne. Und dann hatte ich ihn ja auch eingeladen als Speaker für meine Coaches Convention, wo er eben mit seiner Expertise glänzt. Also ne, da können wir jetzt noch ganz viele Worte haben und Schuhan und ich kennen uns schon lange. Wir haben, glaube ich, noch nie gegeneinander gespielt. Also ich wüsste nicht wann, aber es war einfach ganz, ganz toll zu sehen, welchen Weg der Schuhan geht. Und ich habe ihm das auch schon selbst gesagt. Ich habe immer seinen Mut bewundert, Football so zu leben, dass er sagt, es gibt nichts anderes für mich als American Football. Ich glaube, so kann man ihn ganz gut beschreiben.
Klingt das gut, Schuhan?
Klar, aus Martins Mund natürlich wahnsinnig toll und schön. Aber jetzt lass uns mal NFL machen.
Ja, genau. Let's go.
Genau, wir wollen ein bisschen. Wir wollen einmal darüber sprechen, was wir hier vorhaben. Footballerei hautnah. Schuhan, du kamst auf uns, die Footballerei zu und hast gesagt, ich habe richtig Bock, ein Projekt zu machen. Was hast du mit uns hier vorgehabt? Wie hast du uns überzeugt?
Ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich war ja immer sehr oft Gast bei euch. Ich war immer mal ab und zu mal dabei, alle zwei, drei Wochen
mal. Erste Mal 2017, wenn ich das richtig gesagt
habe. Ja, ich bin auch ein proud member of the Footballerei. Das steht auch bei mir in all meinen Bios. Aber am Ende des Tages war es ja immer nur so eine Gastrolle, so ein bisschen alle drei Wochen mal. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich immer up to date war mit den NFL-Sachen und hätte das eigentlich wöchentlich machen können und habe mich dann immer, ja, hätte dann auch immer mal einsteigen können. Und dann habe ich mir gesagt, warum mache ich nicht selber mal? Und dann gab's ja diesen Podcast mit Martin und dann haben wir einfach mal Martin darüber gesprochen, haben gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen jetzt ein NFL-Podcast oder so ein Projekt mal angehen. Könntest du dir das vorstellen? Ist ja auch eine Zeitaufwand, ist ja auch ein bisschen aufwendig, sich da abzudaten, ist ja auch eine große Liga mit viel Info. Aber dann haben wir festgestellt, dass wir auch nicht den Anspruch haben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und hier alles zu wissen, aber wir haben den Anspruch schon, dass wir auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, dass wir uns ein bisschen als Trainer natürlich auf sehr hohem Level auch sicherlich einen gewissen Wissensstand angeeignet haben, der vielleicht auch interessant ist für die Leute. Und mit Martin und mir, wir sind ja auch zwei Bundestrainer, ja, das sind ja auch zwei ehemalige Bundestrainer. Ich glaube, das an sich ist ja schon unique und einzigartig. Und vielleicht gibt's einen Mehrwert für die Jungs und Mädels da draußen. Ich war begeistert sofort, mit ihm das zu machen. Will es auch ein bisschen lockerer machen. Ich will gar nicht so ein statistischer Reiter sein von irgendwelchen Kolumnen oder das. Darum geht es mir nicht. Und nochmal, ich will gar nicht so diesen Anspruch haben, das Nonplusultra im NFL, das Knowledgeable Think Tank. Nein, wir reden darüber, wir auch ruhig mal Themen, die nicht vielleicht mit dem Spiel zu tun haben, analysieren und von einer anderen Sichtweise. Ich glaube, das kann ganz interessant sein. Und da war Martin eben auch total hinterher und hat gesagt, ja, das kann er sich vorstellen. Und dann bin ich natürlich auf euch zugegangen und habe gesagt, Daniel, let's go, lass uns doch so ein Ding machen. Das bringt's doch, macht doch Spaß.
Martin, worauf hast du hier Lust? Was reizt dich?
Also ich habe einfach Lust mal, ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt das nicht falsch sagen, aber ich fand bisher immer die ganzen NFL-Sachen, ja, eigentlich sehr, sehr trocken aufgearbeitet. Und mit Schuhan zusammen kann ich mir vorstellen, dass man sich die Bälle zuwirft und einfach mal so als Trainer spricht. Wie ist denn das jetzt da gerade? Wie fühlst du dich da gerade? Wie würdest du dich fühlen, wenn du da stehst? Und so fand ich die Idee super und habe dann auch gleich zugesagt. Und ja, klar, es wird jetzt ein Aufwand, aber es macht halt Spaß, ne? Es macht einfach unheimlich Spaß.
Sehr, sehr gut. Ich glaube, was ihr euch darauf vorstellen könnt, ist, dass wir jede Woche oder ihr beide, ich moderiere das noch, neben mir vielleicht auch mal Kutsche oder Stolle dabei, aber auf jeden Fall einer der Footballerei, der mit euch beiden spricht. Ich freue mich darauf, von euch wirklich zu verstehen und was mitzunehmen. Ich glaube, ihr beide habt das Potenzial, dass man hier rausgeht aus der Sendung und sagt, krass, ich habe Football ein bisschen besser verstanden. Ich habe verstanden, und zwar nicht nur sozusagen auf dem Feld und wieso ein Receiver nach links oder rechts geht und was für eine Route er läuft, sondern am Ende auch, was in so einer Franchise passiert, was für eine Organisation passiert, wie so Entscheidungen getroffen werden. Weil das ist ja oft immer so eine Frage, was steht da eigentlich hinter? Ihr habt das jetzt 20, 30 Jahre lang in Europa gemacht. Ihr habt, glaube ich, auch ganz gute Einblicke in die NFL bekommen, ob es in NFL Europe war oder eben auch mal drüben. Und da zu verstehen, wie ihr das seht und wie das wahrgenommen wird, ist, glaube ich, ein super krasser Mehrwert. Deshalb der erste NFL Deep Talk, finde ich, trifft das wirklich ganz gut. Und wir wollen natürlich heute anfangen und nicht nur über die Sendung sprechen, sondern auch ein bisschen über Themen, schon ein bisschen über die NFL sprechen. Ich habe angefangen mit dem Thema, was für Innovationen, was für Regeln gibt es, die sich verändert haben und was ist in diese Saison ein bisschen anders. Ich glaube, eine Sache, die wir alle schon gesehen haben, die wir alle in der Preseason schon wahrgenommen haben, ist dieses Virtual Measurement System. Also, dass nicht mehr die Chain Crew rausgeht, sondern wir plötzlich das Hawkeye haben. Schuan, was hat das für dich gemacht? Geht da was verloren? Findest du das gut, weil es jetzt fair ist? Wie ist dein Gefühl dazu?
Ey, diese Diskussion gibt es ja schon echt lange. So, ich bin ja eigentlich ein Traditionalist. Also, viel abgewinnen kann ich der Sache nicht, außer, dass wir alle dann wirklich wissen, weil wir blind den Computern und AI vertrauen oder KI oder wie auch immer, wir wissen dann wirklich, ob es dann First Down, und dann gibt es dann keine Karten, die dazwischen geschoben werden, wie es ja der eine Schiedsrichter mal vor ein paar Jahren gemacht hat. Mir gehen aber dann schon so ein bisschen, obwohl sie ja immer noch da sind, die alte Chain Crew, sozusagen als Backup-Plan, die werden da noch dabei sein. Aber die alten Herren, die Herren, die eben auch sicherlich schon lange in Rente sind, die dann da an der Seitenlinie stehen, werden mir dann schon abgehen, weil das war schon Teil des Spiels. Das hat mir schon so ein bisschen gefallen. Und auch, dass es dann mal einen Fehler gab oder man ganz anderer Meinung war. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, weil... Ja, besonders wenn es dann, was sagt Mike Florio immer, so eine Entscheidung, wo 100 Betrunkene in einer Bar alle sagen, das war so. Das ist dann, wenn es dann aber andersrum ist, dann ist dieser Aufschrei dieser Kollektive, das war schon, hat ein Teil, da war ein Teil des Footballs. Für mich, das wird jetzt wegbleiben, weil ein Computer irrt sich nicht. Ja, von daher geht mir da was ab. Aber ich finde gut, dass es sich weiterentwickelt, das Spiel. Und so ein bisschen komisch, Martin war es ja schon, die alten Herren mit den Stangen da stehen zu sehen in einem Zeitalter von der KI und allen anderen Kram.
Also es war schon witzig, aber ich fange da mal anders an. Ich fand es toll, also jetzt aus der eigenen Erfahrung und ich weiß, dass das ja am College oder in der NFL ja genauso ist. Du hast dich halt mit denen unterhalten können mal, ne, so kurz an der Seitenlinie, oder ein Spieler hat mal einen Spruch mit ihm gehabt oder so. Und das war lustig, das war einfach lustig. Das wird, solange es die noch gibt, wird es auch weitergeben. Da wird bestimmt auch mal, hey, schau mal hin, du hast doch irgendwie da hast du falsch geguckt. Oder dann gehst du hin und sagst, bist du jetzt sicher, dass du das da so stehen lässt mit der Chain? Oder, also da waren nette und tolle Situationen sind da gekommen und die sind natürlich jetzt weg. Aber wie alles in der Welt unterliegen wir einer Entwicklung. Und es wäre jetzt unsinnig zu sagen, diese Entwicklung muss man aufhalten. Denn die Entwicklung macht das Spiel genauer, sie macht es detaillierter. Und das ist natürlich ein Teil unseres Spiels und unseres Coachings natürlich, dass alles so ist. Na, dann, wir reden immer davon, es ist ein Game of Inches. Und dann, naja, ob die Chain jetzt stimmt oder nicht, naja, ist okay. Nein, sie stimmt jetzt. Und wir wissen jetzt, okay, das ist richtig. Ne? Ja, sicherlich nimmt so ein bisschen Emotion weg. So diese Kneipendiskussionen werden wegfallen. Aber that's it. Part of the game.
Ich finde es ja so spannend, dass die Chain Crew immer noch vom Heimteam gestellt wird. Ja. Also die holen die ja raus und die kriegen ein paar Euro oder Dollar bezahlt. Das ist ja alles irgendwie sozusagen in einer Geschichte, wo es so neutral wie möglich sein soll, wo wir irgendwie Vollzeit-Schiris haben, auch Referees in der NFL, ist das schon ganz spannend. Den Dynamic Kickoff, den gibt es jetzt schon seit einem Jahr und ihr habt ja schon auch eine Meinung dazu. Was da passiert ist, ist, dass man möchte, dass noch mehr Returns entstehen und wirklich dann den Touchback auf die 35-Yard-Linie setzen. Auf der einen Seite die Frage, gibt es mehr Kickoffs und sehen wir mehr Action wieder bei den Returns oder bleibt das relativ gleich? Also für euch als Coach, würde das eure Entscheidung verändern? Und in die andere Richtung natürlich auch gefragt, wie findet ihr den Dynamic Kickoff? Hat der sich etabliert oder würdet ihr gerne wieder zurückgehen?
Martin, also genau. Oder Martin, mir egal. Wow, ich persönlich bin jemand, der so ein bisschen der alten Zeit nachweint. Aber ja, hört man der NFL zu und deren Analyse, dann sagen die sehr wohl, dass es sehr explosive Plays gab, dass es der Return eben auch sozusagen eingeladen wird bei dieser Variante, dass der Ball auch, man sieht ja auch relativ oft, dass der Ball auch returned, also die kicken den auch so, die Kickoff-Teams, dass der returned wird, weil ja die 35 und 40 Yard-Line, je nachdem, was für Probleme mit der Landing-Zone passieren oder Touchback, ist natürlich schon ein Humpen. Und wenn du den früher stoppen kannst, Field Position ist alles im Football. Ich selber traue dem alten Kickoff nach, verstehe natürlich aber auch die Safety-Concerns, also die Sicherheit geht vor und die Kollisionen waren schon brutal. Die sind auch jetzt in der NFL immer noch manchmal ziemlich brutal, selbst bei dieser entschärften Variante. Aber ja, hört man der NFL zu, dann sagen die sehr wohl, dass das ein absoluter Erfolg war und die Concussion-Rate bei Kickoffs oder die Verletzten-Rate runtergegangen ist und dass sie trotzdem exciting plays gewinnen. Und ich hatte das Gefühl, dass auch schon letztes Jahr, dass da sehr auch ein paar echte Returns sich dann entwickelt haben. Du siehst, wie sich die Trainer auch dran gewöhnen und dann mit irgendwelchen innerhalb der Regeln, die ja relativ eng gestickt sind im Kickoff-Return, entwickeln die aber gute Schemes und dann bricht da mal jemand durch. Also exciting ist es sowieso, das Play, auch jetzt noch.
Ja, bin ich beim Schuhan. Ich hatte auch erst gedacht, dass man es gar nicht so schemen kann, weil du eben diese kurze Distanz hast gegeneinander und dann ist es schwierig. Früher hast du eben gesagt, okay, du gehst zurück und dann suchst du den guten Blocking-Winkel und das ist alles weg, aber du kriegst gute Schemes, die du nach vorne arbeiten kannst. Also das geht's. Ich habe jetzt noch nie eine Statistik gesehen. Also bis jetzt hat mir noch keiner eine Statistik gezeigt, wie sich das Spiel verändert hat seitdem. Ich traue auch dem Alten nach und ich schaue gerne im College diese alten Kickoffs an, weil es tolle Schemes sind, wenn du siehst, wie da einer wirklich rüber bailt und wenn du dann siehst, welche verschiedensten Blocktechniken und ja, im Weg Stehtechniken da entstehen. Das ist schon faszinierend und deswegen muss ich sagen, ich finde die alte Variante besser. Aber natürlich, wenn es wirklich diese Statistiken gibt und dass es sicherer ist, dann bin ich natürlich da immer dabei. Denn ich freue mich ja unglaublich, dass wir dieses Concussion-Thema so stark aufarbeiten zwischenzeitlich im American Football. Zu meiner Zeit, da wusste man noch gar nicht, was das ist, eine Concussion. Da hast du Football gespielt und war klar, dass du irgendwann mal eine abbekommen hast. Aber wie schon gesagt, ich finde das alte Scheme schöner. Variantenreicher, dynamischer, aber wenn die Statistik sagt, es ist sicherer, dann gehen wir damit um und schemen halt da. Auch okay, ne?
Also 57% mehr Returns in der letzten Saison gewesen zur Saison davor und es sind weniger Touchbacks. Also ich glaube von irgendwie 65 auf 57% oder von Mitte 50%. Also es ist schon in beiden Sachen besser. Also die neue Regeländerung sagt, sie wollen noch weniger Touchbacks haben, weil das echt Gift ist, weil die Feldposition immer besser wird. Ich bin sehr gespannt, ob das dann noch zu noch mehr Returns führt oder wie das dann ganz genau aussieht. Aber spannend, dass ihr beide sozusagen eigentlich gerne wieder das Alte zurückhaben wollt. Mal gucken, wie das bei dem anderen Thema ist, und zwar Onside-Kicks.
Aber, ja? Aber da musst du noch mal ganz kurz sagen, dass die Regelungen ja auch so sind, dass dieser Return sozusagen auch eine Einladung dafür steht oder die Regeln zwingen dich. Die Landing Zone, das muss man mal erwähnen, da sind bestimmte Dinge, die erwähnt werden. Landing Zone, 20 Yard Line bis zur Goal Line ist die Landing Zone. Jeder Ball, der da landet, muss returned werden. Also das ist jetzt ganz wichtig. Ein Ball, der in die Endzone hüpft aus der Landing Zone, den kannst du auch returnen oder...
Du könntest Fair Catch noch machen, das wäre eben sozusagen die Alternative. Ist
aus der Luft kannst du machen, der darf nicht den Boden vorher berühren.
Genau.
Das stimmt, aber du hast eben sehr viel Area im Return, wo du den Ball return musst. Und so ein Ball landet natürlicherweise in der Landing Zone sehr oft. Und dann tut es natürlich auch tierisch weh, wenn der Ball rausgekickt wird, weil der Ball auf die 40-Yard-Line gelegt wird. Ein halbes Feld fast für den Gegner, welches er nicht mit Spielzügen überbrücken muss, ist eigentlich tödlich. Ja. Ist ein Geschenk. Also die Strafe ist hoch, wenn du sozusagen so einen Return vermeiden willst. Und das, glaube ich, diese ganze Kombination. Ja, wenn du sagst, über 50% mehr Returns, das ist ja,
also
ist ja
332 mehr Returns in der letzten Saison zum Jahr davor.
Okay.
59 davon waren Big Plays mit mehr als 40 Yards.
Das,
also man hat schon
das
mehr.
Das wollte ich fragen, Daniel.
Aber
das wollte ich fragen, wie weit waren die Returns denn im Schnitt? Sind sie wirklich weit? Sind sie über die 40 gekommen? Das war ja immer so die Taktik, die du als Trainer im Kopf hattest, ne? Wir kicken das Ding hinten raus, weil weiter als bis zu 20 kommt er eh meistens nicht beim Return. Also da war eine Logik dahinter. Und jetzt ist die Frage, wie tief werden die denn returned, wenn du da eine Statistik hast?
Na, es ist, also wie weit die returned werden, glaube ich, kann ich im Schnitt nicht sagen. Es gab eben mehr Kickoff Return Touchdowns, ja. 7 im Vergleich zu 4. Das ist jetzt irgendwie keine Revolution, aber 3 Stück mehr. Und es waren aber die meisten, gab es 2021 mit 9. Da gab es noch die alte Regelung. Also von daher, das hat nicht, also Kickoff Touchdowns hat es nicht wirklich viel mehr gebracht. Ich kann mal sagen, die zwei Teams, die am aggressivsten wirklich in die Landing Zone gekickt haben, waren die Washington Commanders und die Houston Texans. Die haben 60% ihrer Kickoffs da reingesetzt. Also das ist am Ende dann auch, das wird jetzt alles nochmal weiter ansteigen und dann wird es auch wieder mehr Returns gezwungenermaßen geben. Ich bin gespannt, was das bedeutet. Also am Ende mögen wir das ja eigentlich, wenn es spektakulär wird. Ich habe ein bisschen, also ich muss ehrlicherweise, letzte Saison hat mir so ein bisschen die Innovation gefehlt. Ich hätte gedacht, dass die Special Teams Coordinator mit Blocks nochmal irgendwie deutlich kreativer und krasser werden. Ich war noch ein bisschen sozusagen, soll ich so ran gewöhnen. Schuhe, du hattest das vorhin gesagt, so die fangen eben an, so ein bisschen zu gucken, was sie machen. Glaubt ihr, da sehen wir dieses Jahr mehr? Nach einem Jahr, man hat sich dann gewöhnt, man hat eine Offseason, sich das anzugucken, oder bleiben die da relativ traditionell?
Ich denke, dass sie traditionell bleiben. Ich glaube nicht, die Distanz ist so kurz, Daniel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du schemst mit einigen Leuten direkt nach vorne. Du brauchst aber auch irgendwo so ein Safety-Prinzip dazu, damit die dir nicht durchlaufen. Und das, glaube ich, ist schwierig zu kreieren, zu finden. Aber natürlich werden die da sich Überlegungen anstrengen und werden überlegen, was können sie machen, und werden Schemes finden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schemes so variantenreich werden wie bei dem traditionellen Kick. Denn da hast du Platz. Da hast du einfach Platz und kannst wahnsinnig viel machen.
Ja, die Setup-Zone ist eben einfach auch viel zu kurz. Aber wenn du die NFL kennst, ja, Martin, dann weißt du, dass die sind im Lab, im Laboratory, und die werden sich da was einfallen lassen. Und ich finde schon, dass man das jetzt sogar schon sieht. Und man muss sich nur mal hinsetzen und die Sache studieren. Das ist immer ein bisschen aufwendig, aber man kann natürlich sich die Preseason Games jetzt nehmen und einfach mal schauen. Und da wirst du viele Parallelen finden von einem Team zum anderen. Ein Double Team hier, den lässt man frei durch, weil man weiß, rein vom Timing würde er kein Faktor spielen. Das sind halt die Dinge, an die wir denken als Trainer. Und ich glaube, dass dieses Double Team Setten, wo machen sie das? Wo ist die Alley, die sie hitten wollen? 2 Returner etc. Wie stehen die? Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren, wenn das so bleibt, wird da eine eigene Kultur sich entwickeln.
Ich glaube, es dürfen sogar 3 Returner jetzt sein. Ich glaube, es sind 3 Spieler als Returner in der
Landing-Zone-Area
stehen.
Ja. Also,
genau, und das ist ja auch
da bin ich sicherlich dabei. Da wird was passieren. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es so schnell geht, eben wegen der kurzen Distanz und wegen dieser Zeit. Und du hast halt ein ganzes Feld im traditionellen Kick. Also das College hat ein ganzes Feld, und ja, da kannst du viel kreativer, du hast mehr Platz, um kreativ zu sein. Die werden das auf das kleine Feld runterbrechen, werden Möglichkeiten finden, bin ich mir sicher. Ich kann mir auch vorstellen, wir werden noch einige mehr Return-Touchdowns sehen, weil dann doch mal einer durchrutscht, weil das Scheme eben nicht so funktioniert, wie man sich's gedacht hat. Aber das wird auch passieren.
Ich glaube, die größte Challenge wird sein, dass die Kickoff-Teams die Kürze, weil du kannst sie auch von der anderen Seite aufziehen. Ja. Ein Kickoff-Team hat ja auch wahnsinnig Probleme. Ja. Der Gegenspieler steht 5 Yards von dir weg. Also die stehen sich ja gegenüber. Und wenn man sich diese Aufstellung anschaut, dann musst du dich auch lösen von deinem Gegenspieler. Also ich persönlich würde viel Zeit investieren am Blocken, wie man blockt als Kick-Return-Team, dass man da eben solid ist. Und dann entstehen Creases sowieso, also Lücken sowieso automatisch. Und mit den Athleten, die da hinten stehen, wie du sagst, Martin, manche von denen werden einfach einen Touchdown machen, weil sie einfach Athleten sind. Die sind einfach olympische Sprinter da hinten. Und wenn die natürlich eine kleine Lücke kriegen und da nicht wirklich Angst haben, was die meisten von denen nicht haben, dann wirst du eben auch nur einen halben Block brauchen oder nicht so ein, wie in dem anderen, in der alten Variante, die im College-Football gespielt wirst, da musst du einen Block manchmal relativ lange halten. Die Technik ist wichtig, wie lange du den hältst, von welchem Winkel, Handplacement, all diese Dinge, das passiert sehr viel schneller in der Variante. Ja, ja. Und ich denke mal, dass das spielt auch einem Return-Team so ein bisschen in die Arme oder in die Hände, dass die eben dieses Kickoff-Team sehr schnell engaged und eben der Block nicht mehr so lange gehalten werden muss.
Auf alle Fälle. Und du kannst ja nicht als Kickoff-Spieler läufst du ja nicht auf jemanden zu, der rückwärts läuft, sondern der kommt auf dich zu. Also die Entscheidung, welche Schulter greifst du an, ne? Also wo ist das, wo gehst du zum Ball hin oder so, das ist alles viel schneller. Also es wird das Spiel nochmal schneller machen, aber gut, die Athleten sind schnell, die sind gut, die sind top und die werden das coachen, und dann wird man sehen, was rauskommt. Aber spannend zu beobachten, wie sich auch das entwickelt.
Ganz, also ich finde nur eine Nachfrage, weil ich das ganz interessant finde. Heute ist Dienstag, der 26. August, vielleicht der Black Tuesday der NFL. Es werden einfach heute Abend ab 22 Uhr unfassbar viele Spieler entlassen. Wie wichtig oder ist es wichtiger geworden, auch durch die Regelung, dass die jungen Talente Special Teams Asse sind? Also ich habe das Gefühl, Special Teams wird jedes Jahr wichtiger in der Entscheidung des Kaders. Ist das so oder ist das nur ein Gefühl von mir?
War es schon immer. Also du schaffst ein Team durch die Special Teams. Alles andere ist, du bist eine First-Round-Draft-Choice-Quarterback, der muss nicht durch die Special Teams. Alle anderen, 99% des Kaders gewinnt einen Spot und überlebt einen Black Tuesday wie heute, nur wenn sie in Special Teams spielen können. Also wir hatten in der NFL Europe Spieler, wir haben Anfragen bekommen, da fällt mir gerade sogar ein Middle Linebacker ein, der war ein Defensive All-Star in der NFL Europe. Da rief ein NFL-Team bei uns an und hat gefragt, ob der Special Team spielen kann. Und da mussten wir verneinen, weil er die nicht spielte. Und er wollte auch nicht spielen, weil er dachte, er ist besser als das. Er ist nur ein Linebacker. Und das hat ihn eine Anstellung gekostet bei einem NFL-Team. Die haben dann abgewunken, haben gesagt, okay, dann interessiert er uns nicht. Das war schon so, wird immer so sein, und nicht nur in der NFL, überall, weil du kannst dir deine Sporen in den Special Teams verdienen.
Es ist interessant jetzt in der Show hier, der Schuhan hat mir die Worte aus dem Mund genommen. Ne? Also ich hätte auch gesagt, es war schon immer. Da gibt es eine ganz alte College-Statistik, 23,4%, glaube ich, ist Special Team eines Football-Games. Und das ist fast ein Viertel des Spiels, ist Special Team. Das heißt, natürlich, wenn du einen Linebacker hast, der auch longsnappen kann, dann ist der sehr, sehr viel wert. Vielleicht ist es nur ein average Linebacker, aber ist ein 100%iger Spotter. Hey, dann hat er einen riesen Shot. Ne? Und deswegen Special Teamer, über Special Teams in die Mannschaft zu kommen, ist nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Schiene für die Spieler. Egal wo.
Aber ich finde das so spannend, weil wir über Special Teams und über die Position da, also ein Gunner, also den Namen werden die meisten, die den Podcast hören, wahrscheinlich noch nie gehört haben, dass es den überhaupt gibt, die Position im Football. Und also es gibt immer die Returner und das sind die Stars in irgendeiner Form gefühlt, aber der Rest, ob die nun blocken, ob die versuchen sozusagen so schnell wie möglich an den Returner ranzukommen, das ist ja einfach so ein bisschen, es fällt so runter, habe ich das Gefühl. Ja,
Daniel, lass uns doch unsere geheime Sprache, ne? Lass uns doch so unsere Terminologie im Football, da können wir immer noch ein bisschen angeben, wenn wir irgendwo reden und dann gibt es einen Gunner und dann gibt es da was und dort was und es klingt ja natürlich schon gut, aber ja, ganz normal eigentlich für uns, denke ich mal, oder Schwan?
Absolut, aber um nochmal auf die Gunner zurückzukommen. Daniel, das ist also für mich persönlich in meinen Erfahrungswerten ist das eine der brutalsten Positionen, die du spielen kannst im Football, gerade auf dem Profi-Level NFL und College-Football und auch selbst bei uns in Europa, weil die Schiedsrichter schmeißen nie Flaggen und du hast teilweise, wir nennen das Vice-Coverage, du hast teilweise zwei Leute gegen dich, die versuchen, dich da nicht von alleine Scrimmage runterkommen zu lassen. Du glaubst gar nicht, wie brutal und wie aggressiv und gewalttätig diese Position ist. Also du brauchst einen gewissen Mindset, um überhaupt das Feld runterzukommen, weil dich ein oder zwei Top-Athleten bearbeiten.
Aber erklär doch einmal, was der Gunner genau ist, bevor wir...
Der Gunner steht ganz außen beim Punt-Team und rennt das Feld runter bei Snap, um den Punt-Returner zu stoppen. Und das ist eine Position, wo manche Teams, wenn du das zu gut machst, dann stellen die dir zwei Abwehrspieler oder Punt-Return-Team-Spieler, die nennt man übrigens Jammer, die stellt man dir dann vor die Nase. Und das ist dann echt gewalttätig, weil die Schiedsrichter in den meisten Ligen werden diese Positionen nicht beschützt wirklich von den Schiedsrichtern. Da wird also sehr, sehr hart zur Sache gegangen. Teilweise werden die in die Gatorade-Tonne geschubst an der Seitenlinie. Dann haben sie eine Regel eingesetzt, der muss so schnell wie möglich wieder zurück. Der kann da jetzt nicht ewig die Seitenlinie hinten beim Ersatzspielern rumrennen. Also das gibt's ja alles, das gab's alles. Da gab's Kollisionen in der Teamzone, weil die rausgeblockt wurden. Total brutale Position. Und da siehst du auch sehr oft in der NFL Wide Receiver, die das machen, weil die eben gelernt haben, den Release, den sich zu lösen von einem Abwehrspieler downfield, das ist das Handwerk eines Wide Receivers und das passt natürlich 1:1 zu einem Gunner, der außen beim Punt-Team das Feld runterläuft und sich eben lösen muss von einem Abwehrspieler, der versucht, ihn zu blocken.
Auf der anderen Seite muss er dann am Ende noch tackeln und im Vollspin das stoppen, was dann eher so Linebacker oder vielleicht noch gerade Cornerback ist oder so. Das ist ja schon so eine Mischung aus verschiedenen Positionen, die sie normalerweise spielen. Auch das macht es nicht ganz einfach.
Es braucht ein spezielles Mindset. Spezialisten, absolut. Das ist ein Mindset-Game. Das sind Typen, die die einfach auch was anderes noch wollen. Also die das leben. Ne? Es gibt ja ganz viele, die dann sagen, ja, Special Team, bist nur ein Special Teamer. Nee, Special Team ist ein, ne, wenn du die Statistik kennst, ein Viertel des Spiels, bla bla bla. Das ist ein Mindset-Game und das sind spezielle Mindsets, die da runterlaufen. Wie der Schuhan sagt, wenn du weißt, du hast da zwei Jammer gegen dich und bist aber eigentlich jemand, der an denen vorbei will. Du willst ja jetzt nicht deinen Manfight rein und sagen, ja, jetzt mache ich da mal mit dem ein bisschen rum, sondern du musst ja an denen vorbei. Das heißt, du hast Stutter-Steps, du hast Release-Techniken, du hast Handtechniken.
Also wie eine Press-Coverage als Wide-Receiver mehr oder weniger.
Genau. Aber dann zweimal, ne?
Da. Genau.
Und dann kommen die aber, ne? Weil die dich halten wollen. Ne? Also du brauchst schnelle Füße, du brauchst das Mindset, dass du damit mit einem unglaublichen Willen an denen vorbei willst. Und wenn du an ihnen vorbei bist, dann musst du Vollgas darunter den richtigen Winkel finden, ne? Um dann auch das Tackle zu setzen. Denn sonst fliegst du an dem vorbei, der lacht sich eins und läuft an dir vorüber, ne? Und macht da seine Yards als Returner. Also ihre Position.
Ja, du hast natürlich zum Beispiel einen Puka Nacua bei den Rams zum Beispiel. Bevor der seine super Rookie-Saison hatte, muss er erstmal das Team schaffen. Der war ja ein unbeschriebenes Blatt. Was denkst du denn, wie der ins Team gekommen ist? Der ist ins Team gekommen, weil er Mehrwert hatte für die Mannschaft, weil er eben verschiedene Dinge machen konnte, wie Gunner. Ich habe es jetzt nicht researched, aber der ist nicht nur im Kader gewesen, weil er Receiver war, sondern der war eben auf allen. Und wenn du ihn kennst und schaust, wie er spielt, ist er auch so ein Scrapper. Der geht ja los und den kannst du theoretisch überall. Der könnte auch Defense spielen, bin ich der Meinung. Und damit kannst du natürlich ein Team schaffen. Ich habe gerade einen Podcast gehört von Julian Edelman, der ja bei den Patriots lange war. Der war auch am Anfang, der war ja mal ein Quarterback im College. Der ist ja dann als Returner bei den Patriots, hat er auf sich aufmerksam gemacht. Ja, dieser hat tierisch gestruggelt als Wide Receiver und musste dann sich irgendwie auf sich aufmerksam machen. Hat eben doch returned. Hat eben alles gespielt, was man ihm da vor die Beine, jede Chance hat er genutzt, um ins Team zu kommen.
Ich hatte gedacht, du kommst jetzt auf den Namen Matthew Slater, als du mit Patriots angefangen hast, weil das ja so ein Spieler ist in der Liga, der ist der Star über die Special Teams geworden. Der hat nirgendwo anders wirklich relevant gespielt, sondern nur wirklich in der Position im Special Team und da eben seine Super Bowls gewonnen.
Das kann dir auch passieren, dass jemand zum Beispiel als DB in Kader kommen möchte, dann aber so gut ist in den Special Teams. Und der ist eine Ausnahme. Der ist jemand, der war aber wirklich gut. Also ich weiß nicht, ob ihr den mal beobachtet. Ich habe den mal eine Weile beobachtet, jeden Sonntag. Und der Typ war einfach unglaublich. Gerade so als Gunner im Punt-Team. Ultra smart, super Release-Technik. Und das war jemand, der hat seine Nische in den Special Teams gefunden. Und ich glaube dann, irgendwann hat er auch gesagt, ja, das ist jetzt mein Ding. Solange Bill mich da im Kader hält und mich als wertvoll beachtet, verdiene ich da mein Geld. Weil ich war mal bei den Raiders im Camp und der Longsnapper, der hatte den besten Job bei den Raiders damals. Das war auch ein Veteran, der ist jetzt schon lange weg, aber der war, glaube ich, ewig bei den Raiders und hat nur gesnappt, galt als Linebacker im Roster, aber hat nie Linebacker gespielt, hat nicht mal trainiert mit den Linebackern. Der war mal mit dem Kickern hinten im Kraftraum und sind dann Fahrrad gefahren. Und wenn dann Special Teams Periode war, kamen sie aufs Feld gerannt und er dabei. Und ich habe dann mal nach dem Camp zurück in Deutschland dann geguckt, was der verdient. Ich glaube 6 oder 7 Millionen im Jahr. Das war also unglaublich, was der Typ da abgegriffen hat.
Als Longsnapper nicht schlecht. Das ist
für 0,6.
Also der war
für 0,6.
Der war super, aber der war eine Bank. Ja. Der war eine Bank. Und wir Trainer wissen, was das wert ist.
Das suchst du doch, Schuhan, oder? Du suchst doch einen, der auf den Punkt Longsnappt, ne? Und ich hatte vor kurzem mit dem Longsnap-Trainer, Mensch, wie heißt er denn? Aus Wisconsin, der war hier in Rothenburg und hatte dann ein Camp angeboten, nur für Longsnappen. Der Kyle Stelter. Kyle Stelter aus Wisconsin, der bildet die Longsnapper für die NFL aus, ganz viele College-Spieler auch. Und dann dachte ich mir, naja, also Longsnapper, das kann ja zwar langweilige Dings werden, was wollen die da coachen? Aber ich sag euch, es gibt so viele unterschiedliche Coaching-Tools und Möglichkeiten. Mir war in den 4 Stunden keine Minute langweilig. 0,0. Der hat einen Drill nach dem anderen durchgezogen, die alle nur darauf abgestellt waren, dass sie den Longsnap da in 0, so und so viele Sekunden wirklich auf den Punkt bringen. Also sagenhaft, ne? Von der Vorbereitung bis hin zum Spiel. Ne?
Der war sowieso eine coole Katze, der Coach, der ist so ein Spezialist.
Ja, der Kyle Stelter, ja.
Der Trick ist ja, dass du so eine Leute um dich scharst, davon einige hast und dann sozusagen damit dann dein Coaching-Staff zusammenbaust. Also du versuchst schon in irgendeiner Form so eine Spezialisten um dich herum zu scharen. Und war super.
Ja, ich habe den ja auch bei seinem Podcast. Also ich bin heute noch mit ihm in Kontakt. Ich will den auch besuchen dieses Jahr im November. Und das ist sagenhaft. Und das war so witzig, als ich sagte, ja, was willst du denn da verlangen dafür? Und dann sagt er, naja, normalerweise verlange ich für eine Session $600. Und da kriegen wir aber hier in Deutschland wenig Leute dazu. Aber die Idee dahinter finde ich so spannend, denn dort hat einer eine Chance, einen Millionenvertrag zu kriegen. Und der investiert natürlich gerne mal $600, dass er sagt, jetzt werde ich besser, jetzt kriege ich die letzten Kniffe und perfektioniere mein Spiel in der Richtung noch und habe dann die Chance, in die NFL zu kommen. Ne? Drum sind das natürlich ganz andere Beiträge oder Beträge, die da gemacht werden. Aber du siehst, Daniel, so wichtig sind Special Teams, ne? Und Special Teamer halt.
Nee, total spannend. Und ich glaube, das war gerade ein schönes Beispiel für den Podcast, was es erwartet, wenn man so ein Thema eintaucht, dann könnt ihr wirklich ganz viel erzählen und ganz viele Beispiele. Super gut, finde ich total interessant. Da können wir uns drauf freuen. Die nächste Thematik, und ich glaube, auch die ist spannend, ist der Onside-Kick. Der wurde dann auch komplett geändert. Es ist jetzt nochmal ausgeweitet. Man kann jetzt sozusagen Onside-Kicks nicht nur am Ende des Spiels machen, sondern durchgängig während des Spiels. Man muss nur hinten liegen. Also das Team, was sozusagen führt, kann keinen Onside-Kick machen. Wie findet ihr das? Man muss natürlich immer noch vorher ankündigen. Das ändert ja so ein bisschen diese Überraschungsthematik. Wir hatten ja oft dann völlig überraschend Onside-Kicks, das ist nicht mehr erlaubt, nur noch wirklich mit Ankündigung vorher. Nimmt das den Charme des Onside-Kicks ein bisschen weg oder wo seid ihr da gerade? Findet ihr immer noch gut?
Nein, ich finde es schon schade, dass dieser Surprise-Onside-Kick nicht mehr da ist, dass man ein Team nicht, wie schön waren denn die Super Bowls, wo nach der Halbzeit ein Onside-Kick plötzlich kam und diese Anmelderei und so, ich bin nicht so ein Fan von so Sachen. Das Spiel war doch brillant zu der Zeit, wo man eben auch mal taktisch jemanden überfahren konnte mit sowas. Das ist mir selbst passiert. Also mir selbst, ich weiß noch, Danube Dragons in Österreich, Coach Pokorny, Hut ab, der hat mir damals einen Onside-Kick nach der Halbzeit reingehauen. Das war, da war meine Kinnlade unten. Ich habe nicht damit überhaupt nicht gerechnet. Und das jetzt in der NFL nicht zu haben, ist schade. Weil die NFL bietet das natürlich auf dem Level, wäre schon cool. Mir geht das ab. Also, sorry.
Bin ich auch wieder bei dir. Mir geht's auch sehr ab, weil es, und da sind wir dann bei dem Thema, das ich unglaublich wichtig finde, eben im American Football, ist die Emotion dabei. Und wir wissen, wir reden so oft über Momentum und wie oft kannst du ein Momentum kippen, wie oft kannst du ein Momentum hin und her schmeißen zum Spiel und so ein Surprise Onside, der schmeißt ein Momentum um und kann dich wirklich mal für die nächsten 8 Minuten aus dem Spiel nehmen, mehr oder weniger, bis du da wieder reinkommst. Und deswegen finde ich es auch schade, dass man das anmelden muss und dass jeder weiß, so jetzt kommt ein Onside-Kick, bla bla, sondern ich fand es auch ein bisschen wild, aber toll und da war die Emotion der Coaches mit dabei, wo einer sagt, hey, jetzt ich mache das, ne? ich probiere das. Ne? Jeder weiß, jeder lobt Philly Special. Ne? Jeder sagt bei diesem Super Bowl damals, als Philly diesen Special Play gemacht hat, wo der Quarterback rausgeht und sagt, Coach, Philly Special, was denkst du? Ja, und genauso ist es da auch. Coach, was denkst du? Onside Kick, kurze Überlegung, hey, let's go, auf geht's, hab Spaß. Boom. Und das fehlt dann einfach. Ne? Dann wird's immer mehr Gameplanning. Sowas hast du wahrscheinlich nicht so oft auf dem Gameplan, sondern das kommt aus der Situation heraus und ist eine Emotion und ist einfach schön.
Genau, das nächste Thema und das ist dann ja die letzte Innovation, Veränderung der Regeln, ist das Extended Replay Assistant. Ich glaube, das wird viele sich darüber gefreut, weil es eben ausgeweitet wird. Also die NFL Competition Committee hat es auf die folgenden Strafen sozusagen verlängert. Roughing the Passer, wenn der Hit auf den Kopf oder den Neck, der Neck Area des Passers geht, des Quarterback geht. Intentional Grounding, wenn es der Ball sozusagen vor der Line of Scrimmage landet. Dann haben wir Unnecessary Roughness, gerade bei Out of Bounds, also dieses Thema rausgeschubst werden. Das hat auch schon AFC Championship Games entschieden und einen Defensive Player am Kopf oder am Nacken zu treffen. Dann Twisting, Pulling or Turning the Face Mask und Helmet Opening, also Face Mask mehr oder weniger. Horse Collar Tackle, Tripping, also das ist Beinstellen mehr oder weniger. Und Roughing or Running into the Kicker. Das war vorher alles nicht in der Lage, das sozusagen mit einem Replay zu checken, sondern da war immer die Tatsachenentscheidung weiterhin relevant. Das wird jetzt angepasst. Ist das für euch, das ist, glaube ich, was Positives, aber ist das eine Überraschung, dass das jetzt erst kommt?
Ja, ich denke schon, dass man das hätte früher schon bringen sollen oder bringen können. Das macht es natürlich jetzt schon wieder ein bisschen länger, das Spiel, auf alle Fälle. Da wird mehr geguckt, da wird mehr geschaut. Aber ich finde es auch wichtig, gerade mit dem Targeting, das geht so schnell, da siehst du manchmal einen Schulter-Tackle gar nicht und glaubst, das war der Helm. Und das finde ich schon ganz gut, dass man da ein Replay macht und dann mal nachguckt, war das denn wirklich so? Ist es so gewesen? Also ich finde es ganz gut, dass es jetzt kommt und hätte meiner Meinung nach auch schon früher kommen können.
Na, ich sag Halleluja, endlich, endlich. Ja, das war ja nicht zu ertragen, gerade die Flaggen und die Penalties, die du angesprochen hast gerade, Daniel. Das waren ja Dinge, wo man sich einfach gewünscht hätte, dass es ein Auge noch in New York gibt oder so, der da mal raufschaut, der da mal sozusagen, wir reden ja über das Game Day Central Office in New York, was mich involvieren kann und dann während des Spiels, ich glaube, das ist, was du meinst, dass dann auch dem Schiedsrichter sozusagen ins Ohr flüstert, Junge, dein Roughing the Passer oder Kicker Penalty, das war unter aller Sau, nimm die Flagge mal weg.
Bis die Game Clock auf 20 Sekunden ist, dürfen die aus New York noch eingreifen und danach ist dann sozusagen die letzten 20 Sekunden sind die Chance für den Head Coach noch eine Challenge Flag zu werfen.
Genau, genau. Aber ich finde super, dass er nicht immer eine Challenge benötigt, sondern dass dann vielleicht auch ja, faire Augen in New York, die vielleicht hoffentlich nicht eine Wette laufen haben untereinander, bet and win, dass die dann da sozusagen auch mithelfen können. Aber das sind alles so Sachen, gerade so roughing the passer oder diese horse color, das sind immer so diese Diskussionen, wo du dann dich auch, also ich erinnere mich, dass ich mich tierisch ärgere, wenn die das falsch auslegen. Da bin ich so ein Typ, da sitze ich in meinem Sessel und dann dürfen meine Kinder nicht in meiner Nähe sein. Das macht mich also echt wahnsinnig, ja. Und jetzt endlich hat man die Chance, dass sich nochmal jemand, jetzt ist nur der Trick, dass sie sich auch trauen, das zu machen. Ja, das ist immer der nächste Schritt ist, traut sich jemand da in New York oder es gibt ja auch vor Ort noch einen Schiedsrichter im Stadion, der das ja auch machen kann. Das sind ja nicht nur die Leute in New York. Das sind so diese Institutionen, die dann hoffentlich sich involvieren, weil wir hatten schon haarsträubende Situationen, wo ja die 100 Betrunkenen in einer Bar wussten, dass das falsch ist, was die da gemacht haben. Ja, und diese Penalties sind ja die ich gerne hätte, dass die angeschaut werden. Wenn wir alle mit unserem Bier in der Hand sehen, dass es falsch ist, dann kann es doch nicht sein, dass die Leute das
ignorieren.
Aber
das Bier ist übrigens ein Köpi, das ist mir ganz wichtig.
Ein Köpi, natürlich. Hoffentlich ein Sponsor bald von uns.
Auf jeden Fall. Ihr kriegt gerne noch eine, auch wir schicken auch nach Bayern zu dir, Martin. Gibt's eine Kiste? Oder also kriegen wir schon hin. Kasten, Köpi kriegen wir immer zu euch hin. Sehr, sehr gut. Du kannst sie direkt mitnehmen nächste Woche. Ich komme gleich so ein bisschen auf das Thema. Wir wollen ein bisschen über Sportliche reden. Und zwar möchte ich mit euch drüber reden, wer ist Super Bowl-Favorit? Und Martin, das machen wir nächste Woche am Dienstag. Deshalb gibt es nächste Woche keine Sendung, weil an dem Dienstag eben wir abends im Experience sitzen, eine Live-Sendung haben werden. Martin, du bist dabei. Schuhan schafft es leider nicht. Und wir reden nämlich darüber, wir tippen einmal die gesamte NFL-Saison durch. Wer wird den Super Bowl gewinnen? Zusammen mit den Zuschauern. Ihr könnt dabei sein im Experience Hamburg direkt am Hauptbahnhof. 5 Euro kostet das Ticket. Einfach auf footballerei.show gehen, dann seid ihr direkt auf der Ticketseite und könnt dabei sein. Oder ihr guckt das natürlich im Livestream, das geht auch auf YouTube. Und das freue ich mich sehr, dass Rocket Beans TV dabei ist, wieder auch bei denen auf Twitch. Also auch da wird der Kollege wieder dabei sein und uns auch supporten. Also da vermischen wir so ein bisschen die Communities zum NFL-Start wirklich gut. Ich will mal von euch ein bisschen mal hören, was sind für euch so ein bisschen vor der Saison die Favoriten? Auf welche Teams freut ihr euch am meisten? Martin, fang doch mal an.
Also freuen tue ich mich am meisten, gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu, auf die Patriots, weil ich glaube, mit dem neuen Trainer haben die jemanden, der zu ihrer Mentalität passt, zu dieser Boston-Mentalität. Und ich
also Mike Vrabel, früher Linebacker, hat auf beiden Seiten des Balles gespielt, war bei den Patriots und lange, war vorher bei den Titans. Ich glaube, wir haben alle nicht so richtig verstanden, wieso er da nach erfolgreichen Jahren irgendwie entlassen worden ist, hat ein Jahr Pause gemacht und ist jetzt bei den Patriots.
Weil er zu den Patriots wollte. Und da glaube ich, also das ist etwas, was mich, wo ich glaube, das wird ein Team, die alle überraschen, weil sie jetzt ja doch mal ein paar Jahre so durchgehangen sind, aber die denke ich werden, also das ist das, worauf ich mich freue und ich sehen möchte, wo sie dann am Ende stehen.
Ich bin am ersten Game Day bin ich in Foxborough im Jet Stadium und werde das Spiel gegen die Raiders sehen. Martin, sag mir doch mal, worauf muss ich achten? Was ist so spannend dann an Mike Vrabel, an der Mentalität? Also der ist ja sehr, sehr, sehr harter Typ, der auch harte Leute haben möchte. Aber auf was freust du dich da, wo ich drauf achten kann,
also
im Stadion?
Obwohl ich offenslastig bin, würde mich aber auf die Defense freuen. Ich glaube, dass der Mike Vrabel ein Typ ist, der Hard Nose da reingeht, sehr viel Geschwindigkeit, sehr hohe Geschwindigkeit und ohne Angst vorm Gegner wirklich da reinhämmert einfach. Auch viel Blitzes, ganz, ganz schnelle Defense spielen wird. Und da freue ich mich drauf, das zu sehen, mit welchen Schemes er da arbeitet. Und ich glaube, das wird da schon ballern da drin. Ne? Da ist ein Linebacker, der dann auch mal einen Offense-Liner zurückschieben wird, denke ich.
Schuhan, wir wollen eigentlich über Super Bowl-Favoriten reden. Da sehe ich die Patriots noch nicht ganz. Was ist für dich so ein Team, was überraschen wird?
Ich glaube manchmal, dass das noch eine Überraschung ist. Ich freue mich zum Beispiel, um mal deine Frage aufzunehmen. Ich freue mich auf Detroit. Wahnsinnig. Ich hoffe, dass diese Cinderella-Story jetzt weitergeht. Tierisch sympathisches Team. Bin kein Detroit-Fan. Aber Detroit ist eine Mannschaft, von der erwarte ich sehr viel wieder in dieser Saison, die hoffentlich weiter an diesen Superleistungen und diesen auch die Art, wie sie sind, anknüpfen. Das ist ein Team, auf das ich mich sehr freue. Baltimore ist ein Team, auf das ich mich...
Lions nochmal bleiben. Okay. Die haben ja mehr oder weniger das gesamte Starter. Ich glaube, die haben 19 von 22 Startern gehalten. Zwei Leute in der O-Line, der Center und ich glaube, der Right Guard oder Left Guard ist gegangen, wurden ersetzt, auch im Draft zeitweise. Und sie haben eben noch Carlton abgegeben zu den Patriots, der gewechselt ist. Und dafür ist eben, glaube ich, DJ Reed gekommen als Cornerback. Ist diese Kontinuität etwas, was dir hilft? Oder, also weil...
Das ist auch
ich frage nee, frag einfach nur, weil ich glaube, dass da draußen viele sagen, hey, was bedeutet das denn eigentlich, wenn du die Hälfte der Mannschaft umwechselst? Wenn du bei den Patriots ein bisschen, Martin, und bei den Lions sozusagen fast alles, hat sich nicht viel geändert. Ist das gut oder schlecht?
Gut. Das ist gut. Also Kontinuität ist ein ganz wichtiger Faktor im Sport und im American Football noch viel mehr. Du musst halt aufpassen, also das bei den Lions ist überhaupt nicht, aber grundsätzlich musst du aufpassen, dass du nicht überalterst durch die Kontinuität, dass du da immer wieder irgendwie einen Wechsel reinbringst, aber die Lions sind ja nicht überaltert. Und Kontinuität in der Mannschaft hat man ja jahrelang eben bei den Patriots gesehen, wie wichtig das ist, wie wichtig es war, dass sie auf allen Positionen mehr oder weniger kontinuierlich arbeiten konnten. Und dann kannst du als Trainer ja auch was entstehen lassen, wenn du eine Kontinuität hast. Wenn du jedes Mal neue Leute integrieren musst, mit ihren Wehwehchen, mit ihren Eigenheiten, mit ihren, was weiß ich, allem, das hält dich ja von der eigenen Arbeit ab. Und so kennst du eben so und so viel Prozent von deinem Team und dann weißt du, okay, von dem habe ich das zu erwarten, von dem habe ich das zu erwarten. Und diese Erwartungen, die baust du zusammen wie ein Puzzle und da kommt dann meistens ein relativ schnelles Bild klar raus.
Absolut. Und das ist auch ganz schwer in den Kopf der Leute zu bekommen, heutzutage, den Aktiven zum Beispiel, dass diese Kontinuität, dieses Aufbauen eines Teams, sich in den Dienst eines Teams zu stellen und vielleicht mal, ja, auch mal länger bei einem Team zu bleiben, das sind alles Faktoren, die absolut für mich den riesen Unterschied ausmachen. Das Einzige in Detroit, was mich so ein bisschen Angst habe, ist Ben Johnson und Aaron Glenn, dass die weg sind. Die sind so gut gewesen, dass sie eben sofort weggeworfen werden.
Genau, das wäre jetzt die Nachfrage gewesen, die ich dich gehabt hätte. Wie wichtig ist die Rolle von den beiden Koordinatoren? Also jetzt zwei mitgekommen mit Stallgeruch. Der eine war jetzt zwei Jahre bei Broncos, aber davor eben Assistent von Ben Johnson. Und auch in der Defense ist, glaube ich, der Linebacker-Coach jetzt DC geworden. Ja. Ist das, also wie groß kann der Impact sein? Ist das ein anderes Team?
Nein, das Team ist nicht anders, aber die Leute, die das Team führen und die Leute, die auch, du installierst ja auch eine Art Mindset. Ich bin Defense Coach. Meine Defense hat einen bestimmten Charakter immer. Das ist komischerweise, aber haben die einen bestimmten, sind immer ein bisschen räudig, immer ein bisschen zickig. Das ist so meine Teams, ja. Und dann gibt's, und Aaron Glenn ist genauso gewesen. Der hatte eben seine Defense, erinnere dich, zu Beginn mit Dan Campbell haben die gestruggelt im ersten Jahr. Und dann hat er aber wirklich, man hatte trotzdem gesehen, dass er Talent hat als Coach und ist ja eben auch ein ehemaliger Spieler, der auf hohem Level gespielt hat. Und dann hat er sich im letzten Jahr ja wahnsinnig die Defense sich gesteigert. Und Johnson galt jetzt, der ist jetzt Head Coach in Chicago, der galt als Genie. Und wenn du dir den Angriff von Detroit angeschaut hast, war das ja eine Wonne, sich anzuschauen. Also ich fand, das war eins der positiven Erlebnisse. Ich habe die so gerne mir angeschaut und ich sage euch, vor 10 Jahren, 5 Jahren habe ich sie mir überhaupt nicht gerne angeschaut. Also dass man so ein Programm so drehen kann, das war eben auch Handwerk von diesen beiden Trainern und das tut tierisch weh. Ich bin noch nicht so überzeugt von dem neuen Defense-Coordinator. Der ist wohl sehr beliebt bei der Mannschaft, aber Beliebtheit bedeutet gar nichts in dieser Liga. Du musst auch abliefern.
Und er ist eben sehr Shepard ist das, oder?
Shepard, der ist eben aber auch sehr unerfahren noch in seinem, er war noch vor nicht langer Zeit Spieler, der ist vor 3-4 Jahren, erst 4 Jahre, glaube ich. Das ist also jemand, der sehr, aber höchst anscheinend sehr talentiert ist. Und ich hoffe für Detroit, obwohl ich kein Fan bin, dass die funktionieren und dass die einschlagen.
Aber dazu, warum holt man, also ist jetzt einfach so eine Frage, ohne das jetzt mit einer großen Wertung für Detroit zu haben, aber warum holt man dann, wenn man so kurz vorm Super Bowl ist, warum holt man sich dann solche Trainer? Warum versucht man nicht, also das ist jetzt so eine Frage, warum versucht man dann nicht, die zu halten, die da waren? Gut, wenn einer einen Posten kriegt als Head Coach bei Chicago, okay, gut. Ja. Oft kannst du das nicht ablehnen, ne? Das geht nicht oft. Aber die Chance, dann da mal ein Stück weiterzukommen oder ja aus den eigenen Reihen irgendwie auffüllen oder so, damit eben diese Kontinuität erhalten bleibt. Wichtig ist natürlich der Cheftrainer, denn der gibt die Philosophie vor, der hebt die Fahne hoch und läuft vorne weg, und das ist dann schon mal das Wichtigste. Aber ich bin da schon auch überrascht gewesen, dass man sich da beide hat wegholen lassen. Aber gut, das ist dann NFL, ne? Da geht es um Business, da geht es um viele Dinge. Das finde ich jetzt schade, dass es passiert ist, weil das ist für mich schon ein großer Teil der Kontinuität, die beiden Koordinatoren.
Da ist es dann Business. Da müssen wir einfach, ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert. Das ist eben die Leiter, die man hocharbeitet, die wo man dann sich sozusagen eine Nische schafft und dann da wirklich gut ist. Und man redet da auch immer über dieses Window of Opportunity, die Möglichkeit, die da ist, ist jetzt da für die Leute. Lass Aaron Glenn nächstes Jahr in Detroit eine schlechte Defense haben. Dann klopfen nicht so viele an die Tür, oder die Jets geben ihm nicht ein Angebot, wie er es jetzt bekommen hat. Also ich glaube, da muss man eben ganz ehrlich auch sagen, das ist eben auch ein Geschäft. Und da geht es eben um 32 der beliebtesten und begehrtesten Job in diesem Sport auf dieser Welt. Und wenn da jemand kommt und sagt, Martin, wir möchten dich gerne als Head Coach haben und du bist mein OC, und dann wirst du auch sagen, Schuhe, bei aller Liebe.
Ja.
Aber tschüss.
Ist Business. Das ist klar. Aber deswegen sehe ich Detroit eben nicht so weit vorne. So schön wie die wirklich, und da hast du recht, die haben letztes Jahr einen tollen offensiven Football gespielt.
Die hatten eben, glaube ich, unfassbar viel Verletzungen in der Defense. Und ich glaube, ich hatte für die Division Previews bei der Footballerei ausgesagt, in den letzten 6 Spielen haben sie 4-mal mehr als 30 Punkte kassiert. Und das war am Ende der Bruch des Rückgrats. Also ansonsten wären sie für mich mit das beste Team gewesen. Also mit den Eagles zusammen vielleicht nicht ganz so komplett, aber die Verletzungen haben eben sehr viel kaputt gemacht.
Absolut, absolut. Nochmal, dann, ich freue mich auf Baltimore als eines der anderen Teams, wo ich mir erhoffe, dass die sowieso immer bei mir, ich bin auch kein Baltimore-Fan, aber ich habe so einen Respekt vor dieser Franchise und die Dinge, wie sie ihre Arbeit machen. Der Head Coach ist solid. Einer der wenigen Special-Teams-Coaches, die mal einen Head-Coach-Job bekommen haben und behalten durften. Von daher ist das jemand, den ich auch mag, weil er eben doch so diese Regeln im NFL-Football, muss jung, dynamisch und am besten noch QB-Coach gewesen sein, um einen OC zu werden oder ein Headcoach in der NFL, das ist ja irgendwie so ein Trend, den bricht er, John Harbaugh, ja natürlich. Und das ist mir ein sehr, sehr, das ist für jemanden, den ich sehr mag. Tampa Bay, ich bin Baker Mayfield-Fan, ich freue mich auf die, außerdem auf Nadine und der Henry waren ja in Tampa Bay, 2 deutsche Trainer. Ich warte übrigens immer noch auf meine T-Shirts, aber am Ende des Tages sind das natürlich auch, jetzt gibt uns ja in Deutschland auch so eine gewisse Nähe. Ich hoffe, ich kann mit beiden mal telefonieren und mich austauschen und mal hören, wie es war. Die waren jetzt ja die komplette Offseason bei den Buccaneers. Was für ein Accomplishment für beide. Ich bin so stolz auf beide. Und das wird ihr Leben ändern und die Sicht auf den Football, weil hat's bei mir, als ich bei den Raiders war, das ist eben so. Ja, du hast eben dann den Einblick in die NFL. Sei es auch nur als kleines Rädchen an der Seite. Du warst mal da. Du hast neben den Stars gestanden. Und deswegen freue ich mich auf die. Philadelphia ist ein Team, was für mich ein großer, immer noch ein Riesenfavorit ist. Und für mich einfach, wer soll die denn schlagen? Ja, das ist einfach, die sind einfach genial. Eagles,
interessant, vielleicht könnt ihr da mal was zu sagen, da sind ja einfach super viel Leistungsträger gegangen. Milton Williams zu den Patriots, John Sweat zu den Cardinals, Mekhi Becton, der Right Guard zu den Chargers und so weiter. Also da kann man wirklich durchgehen, da ist echt viel Potenzial. Chauncey Gardner-Johnson zu den Texans, der Cornerback und so weiter. Hat das einen großen Effekt oder glaubt ihr, dass der Core der Mannschaft da ist und die einfach so weitermachen wie im Super Bowl, wo sie einfach unglaublich dominant und viel, viel besser waren als eigentlich jedes andere Team in den Playoffs?
Ich glaube, die machen so weiter. Ich glaube, dass der Jalen Hurts die Seele dieses Teams ist und dass der eine Art an sich hat, dass er, ich sage es mal ganz gemein, dass der durchschnittliche Spieler zu Höchstleistungen pushen kann und das mit einer eigentlich ganz angenehmen Art und Weise, die er rüberbringt. Also für mich, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber auf dem Platz bringt er so eine angenehme Art und Weise rüber, wo ich davon überzeugt bin, dass der führen kann. Und der führt diese Leute in den Football-Rausch, dass die da immer wieder überzeugen können. Und zwar beide Seiten des Balles. Ich glaube, dass es ein Typ ist, der für beide Seiten des Balles zuständig sein kann.
Ja, und die haben ja auch mit Howie Roseman, der GM ist ja auch ein geiler Typ. die haben ja auch eine ridiculous Depth. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Die Abgänge sind ja jetzt schon kompensiert. Die haben ja eigentlich, reden wir mal nur über die Defensive Line letztes Jahr. Da war so viel Tiefe. Das war ja eine Frechheit. Ja, die haben ja da Leute auf dem Free Agent Market abgegriffen. Kein Mensch weiß, wie die das mit ihrer Cap machen. Da muss man mal hinterher schauen. Aber am Ende des Tages macht Howie Roseman, das ist ein sehr heller Kopf im Management. Und das ist natürlich, das siehst du dann am Kader. Und daher kommen diese Erfolge. Ich glaube auch, dass sie das kompensieren können, dass sie da gut sind und dass sie natürlich weiterhin ihre Zeit jetzt haben. Ob das jetzt bis zum Super Bowl reicht, ist immer relativ. Aber wir reden ja auch über ein Team, was mehr gewinnt als verliert. Und das werden sie auf alle Fälle. Mein Überraschungsteam aber.
Ich habe noch eine Frage zu den Eagles, weil ich das ganz spannend finde. Bei Nick Sirianni ist die Diskussion ganz groß. Und den zweiten, den über den wir immer reden müssen, ist Vic Fangio, der für mich sozusagen, glaube ich, der entscheidende Stein für diese Eagles Super Bowl letztes Jahr war. Ich glaube, Fangio hat diese Defense einfach auf ein völlig anderes Level gebracht. Was haltet ihr von Fangio? Wie wichtig war der? Und Nick Sirianni, ist das für euch ein guter Coach?
Ja.
Ja, er ist ja nicht sehr beliebt in Philly, oder? Die wollen ihn ja jedes Jahr irgendwie feuern.
Aber
Vic Fangio, ich kann über Vic Fangio was sagen. Der ist natürlich, ist eine Koryphäe, ist natürlich einer meiner Vorbilder. Ich studiere den Mann. Der ist jemand, der spielt eben auch sehr viel von dem Kram, den ich mir abgeschaut habe von ihm. Also viele Anteile der Vic Fangio Defense, die Cover Six Sachen, die ganzen Dinge, das ist jetzt alles sehr tief Football-Kram. Aber es gibt eben Einflüsse und Vic Fangio ist einer der wenigen Coaches, die eben auch Einfluss haben auf Leute wie mich in Europa, der Einfluss hat auf Leute in den USA.
Schuan, also was ist das Besondere an der Vic Fangio Defense?
Ja, er ist innerhalb der Coverages sehr flexibel in den Dingen, die er macht. Er hat so eine Toolbox, er hat eben bestimmte Calls, die nicht neu sind.
Was ist
die kennt
Toolbox?
Man. Die Toolbox ist eben, du callst eine bestimmte...
Toolbox, sorry.
Toolbox. Also deine von Obi die Box, die Orangen, wo du deine Hammer und Sachen drin... und diese Box ist eben voll mit bestimmten Calls. Du callst eine bestimmte Passabwehr und er callt eigentlich normale Passabwehren, die wir alle kennen. Also wenn du dich mit der Defense beschäftigst, the cover six ist quarter, quarter, half. Also du hast eine Viertel des Feldes, die eine Hälfte des Feldes wird geviertelt, die andere ist half. Nur innerhalb dieser Coverages gibt es eben bestimmte Calls, bestimmte Tools für die Jungs auf dem Feld, die sie benutzen, Werkzeuge, die sie benutzen können. Und dann ändert sich, dann wird da mal eine kurze Double Coverage installiert, eine Cone, nennt man das. Dann hast du da eine Tricks Coverage. Das heißt, da gibt es so viele Sachen.
Der macht aber einfach Sachen, die unvorhersehbar sind. Das heißt, das ist am Ende für die Offense, für den Quarterback wahrscheinlich entscheidend, dass der was sieht, wo er denkt, ey, ich erkenne das. Und am Ende ist es ganz anderes dahinter und damit kriegt er dann auch ganz, ganz viele Top-Quarterbacks, die das nicht lesen können.
Musst du. Davon lebst du in der NFL. Du musst disguisen, also verheimlichen, deine Intention verheimlichen. Wenn du es nicht machst, nehmen dich die Top-Leute einfach auseinander. Das heißt, du musst, und das macht er eben wie kein anderer, gibt dir zwei hohe Safeties, dann endet aber mit einem in der Mitte und der andere ist irgendwo in der Box. Da gibt es also, das geht jetzt zu detailliert, aber am Ende des Tages kann man da mal auch mal was vorbereiten. Aber der Vic Fangio ist eben auch ein Trendsetter, ist jemand, der Leute, der mit seiner Defense eben auch jemand, der studiert wird von vielen Leuten, der eben auch von seiner Defense schon in Denver aufgefallen ist, als jemand, der da sehr, sehr gut war. Das ist einfach jemand, der eine Generation von Coaches wie meiner einer eben auch wahnsinnig beeinflusst. Ja, Nick Sirianni, musst du mir was sagen, Martin? Keine Ahnung, was der in der Offense leistet. Musst du mal
also bei der Defense noch ganz kurz, er ist ja auch jemand, der junge Trainer holt. Er hat damals den Tyler Yelk geholt, der ist ja auch bei Philadelphia jetzt in der Defense als Trainer. Tyler Yelk war schon hier zur Coaches Convention, ist ein Nielsen-Boy, ist ein Nielsen-Kid. Den habe ich damals kennengelernt in Western Illinois. Und der hat damals schon den Andy Meyer unglaublich inspiriert mit der Defense, mit seiner Defense. Und der holt so junge Leute, die er dann nochmal wirklich formt. Und das ist schon wirklich toll. Und wenn du mit dem Tyler da in Kontakt bist, dann hörst du auch, wie der dafür lebt und spielt. Und die Offense, ich meine, wenn du jemanden hast wie den Jalen Hurts, der mehr oder weniger alles kann, also der tief werfen kann, der kurz werfen kann, der eine wahnsinnige Accuracy hat, der selbst laufen kann, Und eine Defense auch wirklich gut liest. Wenn du mal siehst, wie ruhig der auf dem Platz steht, er ist ja selten mal außer sich. und mit welcher Ruhe er die Verteidigungen er dann liest und immer wieder mal Signale gibt, dann weißt du, dass da eine sehr komplexe Offense auf dem Platz ist. Und ich bin mir sicher, dass die eben auch im Training gegen ihre eigene Defense ganz viel versteckte Sachen haben, die gescoutet werden, die man dann eben lernt und abfeuert. Oder aber du hast dann noch ein Play in der Tasche, wo du sagst, okay, das ist mein Bread and Butter Play. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die da drüben machen, aber ich mache das einfach. Und das eben, das kann Philly hervorragend. Also die zaubern da ein Bread-and-Butter-Play raus und dann laufen die den Ball. Und wenn er selber läuft, ne? Und schon haben sie wieder Yards gemacht. Und ich finde, das zeichnet diesen Angriff aus durch seine Variabilität, dass die alles können eigentlich. Da gibt's nichts, was die nicht können.
Die haben doch jetzt so einen OC, der Kevin Patullo oder so heißt er. Der sagt mir jetzt, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung davon, was sein Background ist, aber am Ende des Tages, Jalen Hurts ist ja auch, ist er nicht ein Coaches Sohn? Ist ja auch jemand, der kommt, da ist ja der Papa auch ein bekannter Coach im Highschool-Bereich oder College-Bereich. Das heißt, du hast auch jemanden, der, deswegen gefällt er uns, Martin, weil er eben jemand ist, der das verinnerlicht. Aber nochmal mein Überraschungs-.
Ich finde das total spannend, weil Quarterbacks, also Daniel. Ich habe gerade gedacht, wir müssen mit euch ein Quarterback-Ranking machen und ein Head-Coaching-Ranking und ein Defense-Ranking, um mal zu sehen, weil ihr habt schon andere Meinungen zu Spielern als, glaube ich, der Konsens, weil ihr sie einfach nochmal anders seht. Und Jalen Hurts wird ja immer so als vielleicht Top 15 Quarterback, aber Top 10, da tue ich mich schwer, obwohl er den Super Bowl gewonnen hat und so super dominant war. Und man als Coach nochmal einen anderen Blick auf die, gerade auch ein offensiv orientierter Coach wie du, Martin, auf die Spieler hat, als, glaube ich, sozusagen jemand, der von draußen einfach guckt und sagt, ich will jemanden, der spektakulär ist und der
aber
irgendwie die Rankings
genau, wegballert. Das ist es ja. Also ich erinnere da an den Super Bowl der Denver Broncos mit dem Peyton Manning. Der war für viele brutal langweilig, bin ich mir sicher.
Ja, und wasted in der Zeit schon. Der war ja eigentlich schon durch mit seiner Karriere,
viele,
gefühlt.
Ich bin der Meinung, das war eine Glanzleistung des Quarterbacks. Wenn du gesehen hast, wie der genau wusste, was die Defense macht und was er dagegen tun kann in einem Minimalprinzip, wo er wusste, okay, ich bin immer der denn dieses Ding zerstört. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, kurz vor einem Touchdown, kurz an der Endzone, hat er angefangen rumzumachen und dann hat der Coach einen Timeout genommen und hat ihn auf die Seite geholt und hat gesagt, wahrscheinlich hat er zu ihm gesagt, hör auf mit dem alten Zeug, gib dem Running Back den Ball, lauf das Ding da rein, die Sache ist erledigt, bitte, tu mir Gefallen. Und die Leistung, dass du ein Spiel so managst, wir reden ja immer davon, ein Quarterback muss ein Field General sein, der muss ein Spiel managen. Und das kann Jalen Hurts meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Natürlich sehen die Bälle vom Joe Burrow spektakulärer aus. Der haut da Dinger raus, der wirft die in Double Coverage und du denkst so, wow. Aber macht er das auch jedes Mal? Oder ne, ist er auch mal vorsichtig? Kann er auch mal einen Play ändern, wo er sagt, nee, das gefällt mir jetzt nicht so. Und ich glaube, da ist, Schuhan hat es vorhin gesagt, Mayfield und Hurts momentan wirklich ganz weit vorne, die das können, die einfach auch nicht so diesen Drang haben, ich will jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Das habe ich ab und zu beim Lamar Jackson, den finde ich auch gut, also den finde ich auch wirklich top als Quarterback, aber da habe ich manchmal so einen Eindruck, der hat einen Schalter, legt der ab und zu um und dann will er mit dem Kopf durch die Wand. Und das ist bei den beiden, finde ich, eben nicht so.
Schuhan, du hast angefangen. Ich habe noch eine Überraschung. Jetzt möchte ich wissen, wer ist dein Überraschungsteam?
Welches Team wird überraschen, sagst du? Und für mich ist das eben eine Sache, die ich noch gerne anmerken möchte, weil das ist dasselbe Team, das Martin erwähnt hat, die New England Patriots. Für mich, ich glaube, dass die werden den größten Sprung machen dieses Jahr und werden viele Leute überraschen. Und wir haben ja über die Thematik schon gesprochen, warum, wieso. Drake May ist ein Riesenfaktor für mich. Das sind also alles Sachen, die ja wichtig sind für mich. Aber by the way, Jalen Hurts ist bei mir ein Top-5-Quarterback, Nummer 5. Ja, aber das ist eben immer relativ. Man darf auch den Bias in den USA nicht vergessen. Das ist eben jetzt auch ein unangenehmes Thema, aber machen wir uns nichts vor. Die farbigen Spieler werden da eben auch ganz anders gemeasured als die weißen Spieler. Das ist in den USA leider immer noch verankert. Lamar Jackson ist so kritisiert worden in seinem allerersten Jahr. Das ist jemand, der sollte lieber Receiver, Running Back spielen. Das war ja, das wird ja über keinen anderen erzählt. Dann Jalen Hurts, müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es einige Punkte, die mir immer negativ aufstoßen. Und da ist die NFL eben leider auch ein Team der alten weißen Männer. Das ist eben so, sie ist besser geworden, es ist auch besser geworden und es ist auch sicherlich eine Liga, die sich sehr, sehr bemüht, unter der Leadership von Roger Goodell, das will ich alles gar nicht bezweifeln, aber tief drinnen in den Ownerships und in den, gerade auch in den Coaching-Staffs, gibt es eben auch alte Trainer, die immer Vorbehalte hatten und die immer noch haben werden. Ja, das ist eben so. Und ich hoffe, dass sich die neue Generation durchsetzt und hat sich ja jetzt schon in den meisten Franchises und dass das dann eben auch eine Sache der Vergangenheit ist. Aber bis in den 90er Jahren müssen wir nicht drüber reden. Wurde offen gehetzt gegen farbige Quarterbacks und ihnen abgesprochen, dass sie die nötige Football-Intelligenz haben. Und das ist eben ein blödes Thema, aber ich will es nicht ansprechen.
Ohne Frage, ich glaube, Warren Moon war da ein ganz, ganz wichtiger Faktor als so der erste wirklich bekannte schwarze Quarterback, der erfolgreich war. Lass uns gerne nochmal über die Enttäuschungen reden, weil also wir reden immer über das Positive und weil alles toll ist. Wer glaubt ihr, wird als Team enttäuschen und deutlich schlechter abschneiden, als man das jetzt erwartet?
Chiefs.
Soll ich dir wehtun? Soll ich dir wehtun, Daniel? Kansas City Chiefs, my friend.
Gerne.
Ja, ey, schau dir an, wie viele Spiele Kansas City letztes Jahr auf Messers Schneide. Ich glaube, ich habe es mir notiert.
Elf,
ich habe
hier mehrere Spiele und Single Score gewonnen.
Zehn Spiele.
Alle gewonnen. Elf Stück waren sogar.
Oder fewer points. Seven games with seven or fewer points gewonnen. Ja, zehn Spiele. Nailbiter in Baltimore. Mit 10 Spitze Out of Bounds von Isaiah Likely.
Erinnert dich nur daran. Toe-Biter, glaube ich, nennen.
Ja, 4. und 16 mit 48 Sekunden gegen Cincinnati. Pass Interference Call. Erlaubt ihnen in Field Goal Range zu kommen, das Spiel zu gewinnen. Gegen Atlanta, Woche danach. Ja, Red Zone, 2 Stops. Davon ein kontroverser Pass Interference Call. Ich habe mir das notiert, Daniel. Nur für dich.
Das hat er sich aufgeschrieben.
Woche 9. Buccaneers, Overtime Win. Mit einem Coin Toss gewonnen. Deswegen haben sie den Overtime gewonnen. Denver, Woche 10, blockt Field Goal. Ja, bei einem 16-14-Sieg.
Um was willst du wetten, dass sie mehr als 10 Siege holen?
Wir wetten, können wir drüber reden. Wir werden auf alle eine Wette machen, weil ich glaube, sie werden, lass sie nur die Hälfte von diesen Dingern nicht gewinnen. Und dann sind sie gerecht zurechtgestutzt, wo sie eigentlich hingehören. Weil die fetten Jahre sind nach meiner Meinung vorbei und die haben auf Kredit gelebt letztes Jahr. Und nochmal, es kann eher schwindelig als Kansas City-Fan werden, wenn man nur bedenkt, dass sie die Hälfte davon auch verlieren hätten können. Und hätte Fahrradkette, wenn es passiert, erinnere dich an meine Worte.
Nee, spannendes Thema, weil ich bin völlig bei den letzten beiden Jahren waren als Chiefs-Fan die schlimmsten. Also es war wirklich nicht schön anzugucken. Es hat keinen Spaß gebracht, Chiefs-Spiele zu gucken, weil sie alle knapp waren und alle, also letztes Jahr super viel unverdient gewonnen. Also das geblockte Field Goal, ich weiß gar nicht, ob du es angesprochen hast, das war für mich die Krönung. Das war völlig absurd. Aber ich glaube, die haben aus ihren Fehlern gelernt. Und ich glaube, wenn die O-Line funktioniert, und das wird sehr, sehr an dem Left Guard Kingsley Suamataia liegen, aber ich glaube, Josh Simmons wird der Heilsbringer für Mahomes in diesem Jahr sein. Okay. Also ich glaube, diese O-Line, also ich weiß nicht, das Preseason-Game gegen die Bears, die ersten drei Drives, das erste Quarter waren die erste Offense drauf, die hat die auseinandergenommen. Und es war die erste Defense von den Bears, die vielleicht keinen so guten Pass-Rush hat, aber eigentlich im Defensive Backfield ganz okay ist. Und die sahen überhaupt nicht gut aus. Und ich glaube, dass da was Neues entstehen kann, weil die O-Line besser wird. Aber ich bin völlig bei dir. Es gibt da noch so einige Sorgenthemen und ich glaube, die Chiefs haben ein Problem, sobald da mehr als ein, zwei Leute sich verletzen. Aber das ist die Gefahr.
We'll see.
Ja. Aber Martin, hast du noch eine Enttäuschung? Also bevor wir wegkommen von den Chiefs.
Ja, ich denke, dass das America-Team, die Dallas Cowboys, werden enttäuschen, glaube ich. Das wird...
dazu muss man sagen, Schuhan ist Cowboys-Fan.
Ja, aber ich kann es ihm nicht ersparen. Die Cowboys werden, glaube ich, die überzeugen jetzt schon gerade nicht. Ne? Also die überzeugen... Für mich sind die Cowboys im Prinzip momentan das Team, das, glaube ich, nicht viel mit den Playoffs zu tun haben wird.
Aber die haben den teuersten Quarterback. Die haben, man kann darüber diskutieren, die zwei besten Receiver als Duo. Also CeeDee Lamb und, wie heißt der andere Kollege, Pickens, sind schon ganz okay. Wo Pickens ist das Problem
ist ein Headcase.
Wie bitte?
Pickens ist ein Headcase. Steelers haben den abgeliefert bei uns, weil sie nicht mehr den Typen haben, weil sie nicht handeln wollen. Also das ist ja für mich so der Paradebeispiel dafür, dass von einem Talent, verwasted Talent, der einfach einen Schaden hat. Also es tut mir leid, sorry, aber habt ihr gesehen, als er drafted wurde, wie er vom Fernseher stand? So, hat er einen Schaden oder was? Was ist mit dem los? Das ist ja jemand, der ist ja also mit einer Skimaske und dann so Bauch nach raus und dann steht er vor dem Bildschirm. Ich dachte, das ist ein Joke. Und dann war das der Moment, wo er drafted wird. Da siehst du doch, was der, dann siehst du ja, was in Pittsburgh war. Und hey, Jeder soll seine Meinung haben. Das ist meine Meinung. Ob der da großartig hilft, wenn der mal drei Bälle nicht kriegt, dann wirst du sehen, wie der ein Problem innerhalb des Lockerrooms wird. Und das ist Gift für die Dallas Cowboys. Die, Martin, gebe ich dir voll recht, die ich nicht sehe vom Personal, sehe ich die nicht als Playoff-Team.
Ja, spannend. Wollen wir ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, noch mal einmal drüber sprechen, wer wird euer MVP 2025? Traut ihr euch schon einen Namen rauszuhauen, wo ihr sagt, man, der Mann wird richtig überzeugen. Wird es ein Quarterback oder sehen wir vielleicht nochmal eine andere Position? Schuhan, fang du doch mal an.
Ein MVP für die ganze Liga.
Für die ganze Saison.
Also kein Rookie, nix, einfach nur MVP.
Wir können Rookie, der gerne dann auch nochmal einmal machen, ganz kurz. Aber sag doch erstmal, ihr müsst doch gar nicht so tief in die Diskussion reingehen. Einfach mal, wer wird euer MVP 2025?
Ist ja immer ein Quarterback sowieso. Von daher, ich denke mal, Bills werden weiterhin gut spielen. Die Bills haben auch eine gute Mannschaft zusammen. Und Josh Allen ist sicherlich jemand, der wie immer im Gespräch sein wird. Wird relativ langweilig. Ich denke mal, der wird es machen. Das ist jemand, der mir einfällt, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, dass er das macht. Dass er da in die Wahl kommt.
Also jetzt will ich nicht wieder das Gleiche sagen. Das war mir auch im Kopf. Der Josh Allen ist so einer meiner Favoriten. Aber ich glaube, dass der Joe Burrow noch einiges drauf hat und der jetzt im ersten Jahr ja wirklich überzeugt hat, jetzt im zweiten Jahr gelernt hat und ich denke, dass er im dritten Jahr jetzt mal wirklich zeigen wird, was er kann und die Bälle, die er geworfen hat bis jetzt, die sind wirklich gut und also ich sage jetzt mal, ja, bei mir ist es auch Josh Allen oder Joe Burrow, ich denke, die beiden, einer von den beiden wird der MVP werden.
Sie haben mich gefragt, welches Team massiv enttäuschen wird, werden es die Bengals sein. Und ich glaube, Joe Burrow, der ist sensationell und der spielt auf MVP-Charakter. Aber die Defense bei den Bengals ist ein Problem und die O-Line ist noch schlimmer. Und ich glaube, dass Joe Burrow ein Problem haben wird, weil, also was ich bisher gesehen habe, diese O-Line, die wird ihm zerstören. Okay. Ich hätte ein bisschen mit überraschenden Themen, so CJ Stroud finde ich ganz spannend. Ist der jetzt besser? Die O-Line auch einmal überarbeitet, mal gucken, wie gut die sein wird. Das wäre so jemand, wo ich sagen würde, hey, da würde ich mich freuen, wenn der wirklich mal richtig, richtig durchstarten würde.
Ja, der war ja super im ersten Rookie, ja, muss man ehrlich sagen. Ist Hendrickson jetzt weg bei Cincinnati? Haben sie den jetzt endlich mal? Der war doch
noch nicht getradet, ist immer noch da. Ja. Keine Vertragsverlängerung. Das scheint
crazy. Ist ja genau wie Parsons in Dallas. Aber Cincinnati ist cheap, waren sie schon immer. hab gerade gehört wieder, dass die alten Trikots vom Jahr davor den Fans verkaufen, damit sie ein bisschen Geld verdienen.
Nee, und sie haben ja das Spannende ist, sie haben eine Legende eingeladen und haben dann gesagt, hier kannst du ja übrigens günstig ins Hotel gehen. Das war auch so, dass ich dachte, Rui,
Geld dran. Aber was passiert dir in der GFL, aber nicht in der NFL?
Wer mir noch einfällt, Daniel, wäre der Daniels von Washington. Der Jaden hat mir am Ende der Saison wirklich gut gefallen. Der war sehr leise zu Beginn und in den Playoffs hat er plötzlich mal sich hingestellt und hat gesagt, hey, mach mal. Also könnte ich mir vorstellen, dass er eine gute Rolle spielt.
Spannend. Dann wollen wir noch einmal über die Rookies sprechen, weil ich glaube, da haben wir jetzt echt riesige Namen drin. Wenn ihr einen, also ich glaube, Travis Hunter ist sozusagen das größte Talent, aber sehr diskutabel. Ich würde auch gerne mal sagen, wie ihr den seht, auf beiden Seiten des Balles spielend. Martin, ist das was du magst, dass du so einen Spieler hast, oder ist das eigentlich überhaupt nicht
gut? Also ich persönlich bin eher da konservativ, muss ich ehrlich zugeben. Mir ist es lieber, du hast die Typen, die da spielen, das sind, wie Schuhan schon gesagt hat, das kann plötzlich mal Gift in der Umkleidekabine werden. Ne? Die sind dann über den anderen und das ist immer schlecht. Ob der Travis Hunter das jetzt ist und ob der das hinkriegt, kann ich nicht sagen, kenne ich ihn nicht. Vielleicht ist es ein ganz handsome Typ, ich weiß es nicht, aber nee, ist es mir lieber, jeder spielt sein Ding und jeder hat seine Aufgabe. Ich bin halt so, ne? Mir sind so Commitments wichtig, mir ist to buy into the program, aber nicht mit Stars irgendwie ganz dick und ganz große aufzocken. Mir hat mal ein alter Trainer gesagt, mit solchen Stars gewinnst du nie eine Meisterschaft. Weil Coach Arusha hat 40 Jahre lang die Iowa Hawkeyes an der Offenslinie gecoacht und der sagte mal zu mir, mit Stars gewinnst du keine Championships, wenn du da einen drin hast, ne? Und ja, so Allüren sind immer nicht so meins, ne?
Travis Hunter ist natürlich ein super Footballspieler, verstehe mich nicht falsch. Aber ist natürlich auch ein bisschen, wo er herkommt, von Primetime Deion Sanders College. Dann werden die ersten Vergleiche angesetzt. Das ist auch ungerecht dem Jungen gegenüber, weil Primetime war eben auch, ist er mein Idol. Ja, ich bin Florida State-Fan. Prime Deion Sanders ist mein Idol und das miteinander zu vergleichen, ist schon eigentlich eine Frechheit, weil Deion war einfach um Meilen besser Athlet, obwohl Travis Hunter ein super Athlet ist. Der ist nur wahnsinnig skinny. Er ist eben auch jemand, mal schauen wir mal, ob er die Saison durchhält. Der ist eben in Relation zu anderen NFL-Spielern unheimlich dünn und fragil wirkt er. Das muss man abwarten, ob er das Regular Pounding eben, das ist auch die größte Problematik, die Leute sehen, wenn er beide Seiten spielen will, dass er eben kaum Zeit hat, sich zu erholen. Der wird viele Dinge nur halb richtig machen, weil er einfach das zu viel Wissen ist, was er da als Rookie aufs Feld bringen muss. Deswegen ist er auch Nummer 4 Cornerback im Moment, glaube ich. Und der ist als Receiver wird er eher so gesehen für sie oder vielleicht irre ich mich da. Auf jeden Fall wird er sicherlich part-time woanders mitarbeiten. Aber einer, ein Rookie, der in der Offense, der Riesenchance hat und ich hoffe, dass das cool wird, ist Cam Ward, der Quarterback, der jetzt bei den Titans ist. Der
ist jemand, so unfassbar ruhig geworden. Der Nummer 1 Pick, normalerweise ist das immer die großen Headlines. Die hat Travis Hunter dieses Jahr gehabt, die hat Shedeur Sanders dieses Jahr gehabt. Ja. Aber ihr glaubt, Cam Ward hat das Talent, um in der NFL durchzustarten.
Ja, das sind die Medien. Das Narrative wird eben von denen festgelegt und Travis Hunter ist eine coolere Sache. Der ist übrigens ein cooler Typ, Martin, und wirkt sehr nett. Ja. Und jetzt muss man nur sehen, wie er verkraftet, dass er seine Freundin verliert. Aber am Ende des Tages, die wird ihm seinen Rookie-Scheck gleich wegnehmen. Aber am Ende des Tages wird Cam Ward, Ashton Gentry ist natürlich der Running Back, der bei den Raiders ist. Als jemand, da sollte man in der Offense sicherlich ein Auge drauf haben, obwohl Running Backs ist immer... Ja, Cam Ward, Miami, ich habe ihn gesehen, ich habe Spiele mir angeschaut, bin ja auch ein College-Typ. Geil, geiler Typ.
Mir du hat sagst ein bisschen mach doch mal ganz kurz Werbung für die College-Show, die du ab Mittwoch bei uns haben wirst.
Ja, Mittwoch mit Immo und Stolle werden wir eine College-Show aufziehen und da werden probieren, das Spiel euch näher zu bringen als Fans. Ich glaube, das ist es wert. Ich glaube, das ist so die Mutterwiege des Footballs. Da kommt der Sport her. Und da öffnet sich natürlich für alle, die jetzt bisher nur NFL-Football gemacht haben, da öffnet sich für euch eine ganz andere Welt. Die wird euch zuerst erschlagen mit 136 Division 1, 1A Teams. Ist das natürlich auch sehr viel mehr als die Teams in der NFL. Aber wenn man sich sein Lieblingsteam raussucht, kann man in dieser kleinen Welt sich schön bewegen. Das wird noch viel schwieriger für uns, für Stolle und Immo, der ein Experte ist. Stolle ist ein großer Michigan-Fan. Also ich glaube, da haben sich drei Wahnsinnige gefunden, um den College-Football euch näher zu bringen. Das sind so Dinge, Projekte, Daniel, die müssen sich entwickeln. Ich glaube mal, dass wenn wir uns jetzt wirklich, da möchte ich mich gerne auch drauf konzentrieren, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man dem Football-Fan näher bringen muss in Deutschland, weil ja, da kommt's her. Das ist die Wiege, da ist die Wiege, da liegen die Wurzeln dieses Sports. Und da kann man ewig drüber reden. Und das ist sehr turbulent im Moment. Aber wenn ihr Bock habt, reinhören am Mittwoch auf der Footballerei-Plattform. Footballerei College Football Show. Oder wie haben wir die genannt, Daniel?
Die Footballerei College Show.
Footballerei College Show.
Also Daniel, ich werfe mal noch einen Tight-End rein. Und das liegt jetzt natürlich daran, dass auch ich ganz viel College habe. South Dakota, J.J. Galbraith, der von den Pittsburgh Steelers gedraftet wurde. Aber das ist einfach nur, weil ich ihn mag. Ne? Weil ich ihn kenne und weil ich ihn mag. Und ich habe ihn 2 Jahre jetzt in South Dakota verfolgt. Und das ist natürlich dann meine Sache, ne, wo ich sage, okay, der wird durchstarten. Ist ein Top-Spieler, muss man sich anschauen. Der ist sehr intelligent, ganz, ganz hohen Football-IQ. Sehr athletisch, aber natürlich jetzt die Härte und die Größe der NFL kriegt, weiß ich nicht. Ne? Aber ich freue mich für ihn und freue mich auch drauf, dass er da jetzt dabei ist. Ne?
Vielleicht, das ist ja wirklich eher so ein bisschen Late-Pick. Wann wurde der genau gedraftet?
Relativ spät. Fragen wir den nach der Runde, ich weiß es nicht. Aber die Runde weiß ich nicht. Nein.
Was noch interessant ist, ist Jackson Dart, der glaube ich, bei den Giants, oder?
Der macht die Giants-Fans gerade verrückt. Ja. Ich hätte noch einen ganz anderen, ich finde, dritte Runde, a Tight End von Bowling Green, Harold Fannin.
Okay,
der, so der auch ist aus dem,
auch aus der FCS, ne?
Genau, total spannend, weil der war, glaube ich, der produktivste Tight End der ganzen, der ganzen College Division One und ist, ich glaube, 117 Receptions, 1500 Receiving Yards letztes Jahr gemacht. Also das ist schon für einen Tight End ganz ordentlich. Ja. Und der ist eben in der dritten Runde erst weggegangen und spielt jetzt bei den Browns. David Njoku als Kollege dabei. Ich glaube, der wird eine gute Rolle spielen. Vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Wir kommen so langsam zum Ende. In 2 Wochen wird es weitergehen. Nächste Woche sind wir im Experian, also 19 Uhr live, wenn ihr sozusagen euch zuhören wollt. Wenn ihr Martin hören wollt, da reden wir einmal über die ganze Super Bowl oder den Super Bowl-Sieger, den wir schon vorhersagen. Ihr müsst die NFL-Saison auch gar nicht mehr gucken, glaube ich. Also wir sind eigentlich durch. Und in 2 Wochen reden wir dann über den ersten Spieltag, über all das, was passiert. Wie gut waren die Patriots wirklich? Und da gibt es dann wirklich schöne Spiele. Also ich freue mich darauf, mit euch drüber zu reden, weil wir haben, glaube ich, ein ganz, ganz großes Highlight-Spiel in der Nacht, was wir auf jeden Fall mitnehmen. Das sind für mich irgendwie Baltimore gegen Buffalo. Also es ist ja eigentlich, das könnte ein Super Bowl sein, wenn beide AFC-Teams das spielen könnten. Aber ansonsten ist das wirklich ein spannendes Ding. Gibt es irgendwie ein Spiel, auf das ihr euch sonst noch freut, außer das? Direkt den Einstieg, Dallas gegen die Eagles, Schuhan?
Ach, will ich gar nicht sehen. Du bist jetzt aber auch fies. Du steckst den Finger da in die Wunde.
Der war jetzt echt brutal, ne?
Aber Raiders New England. New England, die haben ja über... Pete Carroll ist einer meiner Lieblingscoaches. Ja. Ich glaube, der wird auch in diesem Jahr den Most Impact haben mit Vrabel zusammen, nach meiner Meinung, in der Franchise, je nachdem, wie man es bewerten kann. Ich glaube, geht ja um den Impact, den ein Trainer bei einer Franchise hat. Und er mit Vrabel werden die beiden sein, die auf alle Fälle ihre Handschrift hinterlassen. Und dieses Spiel, da freue ich mich drauf erstmal, weil ich ein weiches Herz für die Raiders habe. Das ist so mein B-Team sozusagen. Und New England haben wir ja drüber gesprochen, dass das die Überraschung wird dieses Jahr. Und Ashton Jeanty sehen, den Running Back, das ist ein Spiel, da freue ich mich schon sehr drauf.
Geht mir genauso.
Sehr schön. Dann können wir, glaube ich, damit die Sendung beenden. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, das wird in den nächsten 6 Monaten wirklich extrem interessant, mal eure Insights zu hören, sobald der Ball dann auch wieder fliegt und wir über Spiele reden können. Und ja, vielen, vielen Dank. Und erstmal nochmal danke bei uns im Hintergrund an Johannes, der dabei ist, der das alles schneidet. Vielen, vielen Dank dir und ja, bis in 2 Wochen dann.
Ciao.
Arrivederci.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.